Die so geschätzten Verhaltensweisen der Frauen sind Bestandteil einer Beziehungsmoral, die im Kern immer aus einer Dienstleistung am Mann besteht. Die Frau bewegt sich an dem Ort, wo ihr von der Männergesellschaft zugewiesen worden ist, bleibt stumm dabei, aus Angst, das plötzlich zu verlieren. Wenn sie das Gebot vom ewig verständnisvoll sein übertritt, dann besteht ja Gefahr, dass sie ausgeschlossen wird, Sympathie verliert, dass ihr die existenzielle Grundlage entzogen wird.
Das Eigenartige dieses Zugriffs ergibt sich nicht allein aus dem Bewusstsein und der Empörung des Opfersfrau, das seine Ausgrenzung aus der patriarchalen Kultur und aus dem Subjekt der Geschichte erkennt, sondern ebenso aus dem Bewusstsein der Mittäterin-Frau, die von ihrem Einschluss, ihrer Eingrenzung in diese gleiche Kultur weiß. Ihr Beitrag als Hausgenossin und Liebhaberin des Mannes, als Teilhaberin und Zuarbeiterin, als Mitfunktionierende und Männertatbejahende, als Protektorin männlicher Vorhaben, Muse männlicher Entwicklung, sorgende Stütze, akzeptierende Mitdenkerin oder Schweigerin, als Dulderin und damit auch Trägerin männlicher Überbewertung und eigener Ichlosigkeit, macht sie zu einem ebenso ausgegrenzten wie zugehörigen Teil des Subjekts der Geschichte. Einen Teil, dessen fragwürdiges Gewicht hinter dem Schwergewicht des Mannes verschwunden erscheint. Und dies nicht nur im selbstherrlich ignoranten Blick des Mannes, sondern auch in der Neigung der Frau zur ungenauen Sicht auf sich selbst.
In der Lesung vom Neumärkt fällt ein Argument gegen die Mittäterschaftsthese immer wieder. Nämlich, dass die Frauen die Schuld an den heutigen Verhältnissen auf sich nehmen, dass so der Mann von seiner Schuld entlastet wird und dass die Konsequenz aus dieser neuen Schuldzuweisung eine Demoralisierung sei und ein Rückzug der Frauen ins Private bewirke. Das stimmt nur, wenn die Mittäterschaft aus dem Gewaltzusammenhang der Tat rausgenommen wird und nicht als eine systematische Funktionalisierung der Frau für die Taten des Mannes verstanden wird. Der Begriff Mittäterschaft stellt keine äquivalente Beteiligung dar und dient darum auch nicht der Erleichterung des Mannes. Das Wort an und für sich sagt ja, dass der Mann der Täter ist und bleibt und dass die Frau die Geschädigte ist dabei. Mittäterschaft ist, sagt Dürmer-Rohr, eine analytische und eine moralisch-politische Kategorie, die in drei Schritten angegangen werden soll. Erstens, Erkennen von den patriarchalen Gewalttaten. Bloßlegen vom Mann als historischer Täter und als Täter in der Gegenwart. Im zweiten Schritt sollen wir Frauen unsere persönliche Geschichte als Mittäterinnen, also unsere Taten am Mann und für den Mann, anschauen. Die persönliche Verzahnung mit Männerinteressen sollen wir dann in historischen Zusammenhang von der Mittäterschaft von der Frauen in dieser patriarchalen Gesellschaft stellen. Also sehen, welche unentbehrliche Rolle Frauen in diesem System hatten und haben. Wem nützen Mitgefühl, Sensibilität und Liebesfähigkeit? An welchem sozialen Ort treten eben diese Eigenschaften auf? Wem gegenüber treten sie nicht auf? Im dritten und wichtigsten Schritt müssen wir dann das mittun, das Mitschaffen, bewerten und verneinen und in Widerspruch zu der Mittäterschaft treten. Unsere Mittäterschaft aufkündigen. Es gibt eine historische Mittäterschaft von Frauen, die nach der Dürmer-Rohr Gegenstand von feministischer Forschung sein soll. Es gibt aber auch eine gegenwärtige Mittäterschaft, wo wir alle mehr oder weniger drinstecken. Eine Mittäterin ist eine Frau Ogi, die ihrem Dölf Krawatten bindet und liebevoll den Haushalt führt. Mittäterinnen sind Frauen, die Karriere machen. Mittäterinnen sind die Frauen, die meinen, dank ihren weiblichen, guten Eigenschaften können sie die Welt retten. Mittäterinnen sind auch wir, indem wir Beziehungen kitten, Hoffnung geben, harmonisieren, wo es gar nichts zu harmonisieren gibt. Indem wir unsere Mittäterschaft Schritt für Schritt aufdecken, können wir erst daraus heraustreten. Weil so eine Interessenverquickung zwischen Männern und Frauen besteht, weil Frauen keinen Platz in dieser Gesellschaft haben, die nicht patriarchal bestimmt ist, können wir gar nicht wissen, wohin wir gelangen, wenn wir unsere Mittäterschaft aufkündigen. Wir können uns darum auch nicht auf eine Weiblichkeit berufen, auf weibliche Eigenschaften, die ganz klar zu uns gehören sollen. Wir geraten zuerst mal einfach ins Leere, ins Nichts. Und das ist das, was uns so Angst macht.
Damit stehen Frauen in einem moralischen Vakuum. Das Einrichten in den tatsächlichen oder vorgestellten Beziehungen und Beziehungskombinationen zum Mann oder zur Männlichkeit hat die Substanz verloren. Dieses ganze ideologische Gebäude bricht, wenn diejenigen, die es schufen, hielten und trugen, sich disqualifizieren. Ihre Wertmaßstäbe und Ideen, ihre Argumente werden gegenstandslos. Die ideologische und materielle Bezugsinstanz, die emotionale, sexuelle, intellektuelle Bezugsperson ist ein moralisches Phantom, ist lächerlich geworden, ist in schwerste Verlegenheit geraten. Die Frau ebenfalls, solange sie sich weiterhin von diesem Phantom bestimmen lassen möchte, solange sie sich weiterhin sein Siegel, sein Platzett und seinen Blick aufprägen lässt. Fricka Haug hat 1980 einen Diskussionsbeitrag veröffentlicht mit dem Titel «Frauen, Opfer oder Täter?». ein Beitrag, der heftige Diskussionen ausgelöst hat. Christina Thürmer-Rohr redet 1987 in ihrem Buch «Vagabundinnen» von Frauen als Mittäterinnen oder von der Mittäterschaft von Frauen. Im Begriff Opfer vermischen sich in der Diskussion oft zwei Bedeutungsebenen, was in Bezug auf eine Einschätzung von der Situation und vom Widerstand von Frauen sehr verhängnisvoll ist. Die eine Ebene ist die von der Opferhaltung von Frauen, also das passive Sich-Fügen und Erdulden von einer Situation, sich als ohnmächtiges Opfer von der bestehenden Verhältnisse begreifen. Insofern Frauen in dieser Opferhaltung verharren, sind sie Mittäterinnen, so wie das Christina Thürmer-Rohr ausführt. Die andere Ebene ist die vom realen Machtverhältnis, wo Frauen drinstecken, also vom Geschlechterverhältnis als objektives, strukturelles Ausbeutungsverhältnis. Gegen das Verhältnis können Frauen Widerstand leisten, wenn sie ihre Opferhaltung aufkündigen. Das Aufgeben der Opferhaltung ist Voraussetzung für Widerstand. Es beinhaltet aber noch keine Überwindung der bestehenden Verhältnisse. Die Vermischung dieser beiden Ebenen trübt uns den Blick auf die Wirklichkeit. Es hindert uns daran, die Verhältnisse, in denen wir leben, klar zu sehen. Es weckt vorschnelle Hoffnungen auf eine mögliche Befreiung. Dieser Kurzschluss steckt auch in den Begriff Gleichberechtigung und Emanzipation, die uns in der Diskussion um die Frauenbewegung immer wieder begegnet und einholt. Eine emanzipierte Frau ist eine, die ihre Opferhaltung aufgegeben hat, eine, die für sich die gleichen Rechte beansprucht wie die Männer, eine, die es geschafft hat. Es gibt zwar ein individuelles Ausbrechen aus der Opferhaltung, aber es gibt keine individuelle Befreiung aus den bestehenden Verhältnissen. Um Gleichberechtigung kann es in diesem Zusammenhang gar nicht gehen. Gleichberechtigt zu was eigentlich? Zu Ausbeutung, Zerstörung? Es kann nur um Widerstand gegen die bestehenden Verhältnisse gehen, um die Verweigerung von unserer Mittäterschaft. Aber auch der Glaube an eine bevorstehende mögliche Befreiung, die Hoffnung auf eine bessere Zeit, auf die Revolution, die Projektion von unseren Wünschen in die Zukunft, eine Zukunft ohne Ausbeutung, oder in die Vergangenheit, eine heile Welt, trübt unseren Blick auf die Wirklichkeit, nämlich auf die Gegenwart.
Die Frauenbewegung befindet sich nicht einfach in einer ideologischen Krise, zu deren Lösung uns momentan leider noch die guten Ideen oder die Massen fehlen. Unsere Situation ist viel endgültiger.
In den Aufbruchzeiten der Frauenbewegung mag noch die Erwartung bestanden haben, dass die Frauen den Raum für sich erobern würden, wo sich die Männer in einer jahrhundertelangen Geschichte angeeignet haben. Diese Erwartung, so Christina Thürmer-Rohr, können wir heute angesichts des Zustands der Erde und der atomaren Bedrohung endgültig begraben. Das Erbe vom Patriarchat anzutreten, kann für Frauen nur ein Albtraum sein. Für mich ist das nicht nur in Anführungszeichen angesichts der atomaren Apokalypse der Fall, sondern viel gegenwärtiger angesichts der realen, weltweiten Macht- und Ausbeutungsverhältnisse. Angesichts der Zerstörungspolitik der imperialistischen Mächte, der multinationalen Konzerne und ihren Banken, eine Politik, die die Lebenszusammenhänge hier und im Trikot zerstückelt und den Menschen selbstbestimmte Verfügung über sich, über ihren Körper, ihre Arbeit, ihre Beziehungen und ihre Umgebung entzieht. Dieser Realität klar in die Augen zu schauen, steht im Widerspruch zum Festhalten an einer Utopie von einer befreiten Welt. Es nimmt uns unsere Hoffnungen auf eine bessere Zukunft. Das betrifft nicht nur linke Utopien, das betrifft endgültig auch die Frauenbewegung.
Die Tatsache, dass die herrschenden Männer die Möglichkeit der vielfachen und restlosen Menschheitsauslöschung erreicht haben, bringt uns mit einer fatalen Verspätung ins Schleudern. Frauen sind gescheitert. Von den Konsequenzen, die ein Eingeständnis des Scheiterns nach sich ziehen muss, können wir uns nicht entlasten, nämlich von dem Risiko der totalen Verunsicherung. Alle Selbstverständlichkeiten haben sich beendet, auch alle vertrauten Kategorien von Widerstand. Wir müssen uns außerhalb der Konventionen begeben, die unser feministisches Denken und Gewissen stabil hielten. Es muss schwere Ausblendungen gegeben haben in unseren Wahrnehmungen. Mit den Fragen, die sich stellen, können wir an unseren geläufigen Sinnstiftungen, an unseren Illusionen und Hoffnungen unserer Art des Hinsehens und unseren Lebensweisen der letzten 10 Jahre und aller unserer Jahre davor nicht festhalten. Auch dann nicht, wenn die Konsequenzen verwirrend sein sollten. Denn möglicherweise erzeugen alle neuen Überlegungen zuerst weniger Licht als Konfusion. Und vielleicht geht es nur noch darum, klar zu sehen, scharfsinniger zu werden und nicht mehr zu hoffen. Was bleibt, wenn nicht nur die bittere Wahrheit, nicht nur die falschen Hoffnungen, der Fortschritt des Verrückten und der Stillstand der Vernunft? Erstaunlich ist die Erfahrung, dass trotz aller Einsicht in die gesellschaftliche Auswegslosigkeit nicht die gekränkte und zynisch saure Sicht der Dinge, nicht die hässliche und gehässige Bittermiene, auch nicht nur Erschöpfung und seelisches Greisentum übrig bleiben. Was bleibt, ist die Gegenwart. Das ist zwar nichts Besonderes, denn alle Menschen hatten in Wirklichkeit immer nur ihre Gegenwart. Aber statt sich zwischen chronisch unerträglichem und akut qualvollem hinzuwälzen oder sich in trügerische Paradiese oder sonstige Refugien abzusetzen, gewinnt diese Gegenwart eine Daseinsintensität zurück, wenn wir immer konsequenter aufhören, uns in die herrschenden Warnsysteme zu integrieren. Wir waren gewohnt zu denken, dass das Dasein unendlich viel mehr ist als das, was es wäre, wenn man es auf seine reine Gegenwart beschränkte. Das ist so selbstverständlich geworden, dass wir uns kaum das Umgekehrte vorstellen können. Nämlich, dass die Anreicherung der Gegenwart mit eingebildetem, ersehntem, erhofftem Zukunftsstoff diese Gegenwart in Wirklichkeit verdünnt. Solche Gedanken sind geeignet, mich in den Verruch der politischen Eskapistin zu bringen. Zugegeben, dass sie in kein Rezept münden. Ich halte solche eifersüchtigen Vorwürfe dennoch für engstirnig und verkniffen. Sie verraten die penetrante Gewohnheit, zu denken, dass der zukünftige Zweck, den wir einer Handlung oder einem Gedanken anhängen, allein es sei, der den Motor zum Leben schaffe. Der vermutete Zweck des Handelns gilt als Kausalität des Handelns, als Wirkungskraft des Zukünftigen. Und so ist die Meinung hartnäckig, dass in dem Moment, wo wir Worten wie Fortschritt, Zukunft, Prozess, Ziel, Aufbau etc. den Glauben aufkündigen, ebenfalls der Motor zum Widerstand gegen die uns umgebenden Zerstörungen zum Stillstand komme. Es geht um Grenzüberschreitungen, aber nicht verstanden als Entwürfe unserer selbst aus der Gegenwart hinaus zu dem hin, was wir noch nicht sind oder was diese Gesellschaft noch nicht ist. Wir müssen den aus Mangelerfahrungen der jeweiligen Gegenwarten entsprungenen männlichen Utopien vom ewigen Frieden, von der klassenlosen Gesellschaft etc. nicht weitere weibliche hinzufügen. Die Reisen nach Utopia, zu den Wasserflecken an den Decken von Wohnungen und Zellen, sind bequem, billig und beruhigend, aber sie bleiben selbst Betrügerei. Sie sind nicht die Grenzüberschreitungen, um die es geht. Wenn wir uns als voll Lebendige und voll Vernünftige erhalten wollen, dann allein deswegen, weil wir unsere gegenwärtigen und wirklichen Möglichkeiten noch nicht gelebt haben. Wir sind noch immer weniger als das, was wir sind.
Thank you.
Wir können heute zwar die Männer und ihr Herrschaftssystem moralisch entwerten, wenn wir unsere Mittäterschaft aufkündigen, den Männern in jeder Beziehung unsere Bestätigung für ihr Handeln verweigern. Wir können sie aber de facto nicht entmachten. Christina Thürmer-Rohr plädiert also für einen Abschied von alten Utopien und Hoffnungen und für ein radikales Sich-Konzentrieren auf die Gegenwart. Sie trifft damit einen Lebensnerv von Frauen, so wie sie in ihrem Alltag funktionieren. Das Aufrechterhalten von der Hoffnung, dort, wo keine Hoffnung mehr ist, das ist ein wesentlicher Aspekt von der weiblichen Mittäterschaft.
Das Ordnungssystem von Frauen ist ihr Hoffnungssystem. Ihr Mitfühlen, Mitdenken, Vorausdenken, Begleiten, Beschränken, Rechnen, Aufrechnen, Lenken, Regie führen, Begreifen, Missbilligen, Kontrollieren, Verurteilen, Vorurteilen ist darauf gerichtet, aus der kleinen, störbaren Ansammlung von Menschen in einem kleinen Stückchen Welt, der Beziehung, der Familie, der Bezugsgruppe, der Szene, eine stabile Einheit zu produzieren, aus der niemand ausbrechen darf, zukunftssicher hoffentlich. Eine permanente Anstrengung und Anspannung der Gedanken auf das hin, was diese anderen, die Nächsten, sichtbar tun und tun werden. Eine pausenlose Ausrichtung und Einschränkung der eigenen Antennen auf die Sendungen dieser wenigen anderen. Ein Empfang von Spannungen im Vorfeld ihrer Entstehung, ein vorwegnehmendes Eingreifen und Einspringen, ein vorausschauendes Eingehen wechselnder Bündnisse mit den jeweils Beteiligten, um eine vordergründige Harmonie vorläufig zu retten.
Mit ihrem Plädoyer für einen Abschied von alten Hoffnungen und Utopien trifft Thürmer-Rohr also das Hoffnungssystem von Frauen in ihrem Alltag. Sie trifft damit aber auch einen Lebensnerv von der Frauenbewegung als politische Bewegung. Eine Bewegung, die, wie andere politische Bewegungen auch, ihre Kraft und Motivation aus der Vision von einer befreiten Zukunft bezogen hat, beziehungsweise aus einem moralischen Recht. Wir sind alle unterdrückt, also sind wir im Recht. Das meint sie wohl, wenn sie sagt, dass sich die Frauenbewegung nicht nur in einer momentanen ideologischen Krise befindet, dass unsere Situation viel endgültiger ist. Was verlieren wir aber, wenn wir die Utopie aufgeben? Was tritt an die Leerstelle? So viel zumindest macht Christina Thürmer-Rohr deutlich, nämlich, dass jeder Versuch, in den alten weiblichen Eigenschaften moralisch bessere, den Männern überlegene Eigenschaften zu sehen, nur eine neue Auflage der Mittäterschaft von Frauen mit sich bringt. Die moralische Entwertung der Männer kann nicht bedeuten, die Hoffnung auf eine Rettung in die moralischen Eigenschaften von Frauen zu setzen. Im Gegenteil, es bedeutet das Aufkünden von dem Hoffnungssystem. Was aber tritt in die Leerstelle? Was bleibt, ist die Gegenwart.
Ich plädiere also für diese ganze verrottete Gegenwart. Sie ist unsere einzige Gelegenheit. Sie ist das Leben, das wir haben. Sie und keine andere birgt den Stoff, um unsere Kräfte zu entwickeln. Sich auf die Gegenwart zu konzentrieren, Sinngebungen zu entthronisieren und sich vom Zukunftsschwung zu verabschieden, ist kein Verzweiflungsakt, ist überhaupt kein Symptom von Müdigkeit, Kraftlosigkeit und Resignation, vielmehr eine Befreiung von Unrat, eine Art Säuberung. Sich auf diese Gegenwart zu konzentrieren, bedeutet auch nicht das Einzwängen des geistigen Bewegungsraumes, so als balancierten wir nur noch auf einem langsam rollenden Pünktchen, einem winzigen Stückchen Zeit, vor und hinter diesem Pünktchen Dunkel, Leere und Fragezeichen. Die abstrakte Vorstellung, Gegenwart sei nichts, dass sich ja jeder einzelne Moment aufteilt in gerade Vergangenes und gerade Kommendes, widerspricht den Erfahrungen, ein Lebewesen zu sein, das Einfluss nehmen kann auf das, was es selbst produziert, beziehungsweise produziert hat und produzieren wird, und auf das, was es wahrnimmt. Gegenwart ist die Strecke Zeit, die sich unserer Einwirkung noch nicht entzieht, in der wir Möglichkeiten haben. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind demnach eigentlich gar keine Zeitbegriffe, keine Zeitordnungsbegriffe, keine die Zeit ordnenden Begriffe. Vielmehr ordnen sie meine Möglichkeiten, meine Produktivität. So ist Gegenwart der Zeitraum, in dem die Ereignisse noch im Fluss, mir noch nicht oder nicht mehr verschlossen und aus der Hand genommen sind. Was man noch zurücknehmen kann, ist noch vorhanden, noch nicht verbrannt. Gegenwart hat mit Klarheit zu tun. Die deutsche Sprache gibt das wieder in Wendungen wie ich vergegenwärtige mir etwas, etwas ist mir gegenwärtig, ich bin mir gegenwärtig. Das heißt, ich bin mit allen meinen Sinnen und Fähigkeiten präsent, konzentriert auf das, worum es jetzt geht. Ich hole Vergangenheit, Erfahrungen und Wünsche herein, bringe sie zu einem Punkt. Ich gehe davon aus, dass wir in dieser verrotteten Gegenwart Möglichkeiten haben, zu leben und leben zu lernen. Dass unsere einzige Rettung darin zu suchen ist, ganz auf dieses Leben gerichtet zu sein, so intensiv wie möglich. Das Gegebene auszuschöpfen, das Leben zu erfassen. Mich interessiert, ob ich ohne Hoffnung unwiderruflich leben kann, ob es eine Auflehnung ohne Hoffnung gibt.
Dass Christina Thürmerow nicht einen Rückzug ins private Beziehungsnetz meint, wenn sie vom Leben in der Gegenwart redet, möchte ich anhand von einer weiteren Passage aus ihrem Buch verdeutlichen.
Solche Formulierungen führen zu grossen Missverständnissen. Mit dem Wort Leben verbinden viele so etwas wie Freizeit und Ferien und denken an Beziehungen. Das Wort Leben klingt wie Privatleben und das Wort Intensität klingt wie Liebe. Der Appell zu leben hört sich dann an wie das Plädoyer für einen individualistischen Rückzug ins Beziehungs- und kulturliebende Private, so als wolle man sich nunmehr mit resigniertem Achselzucken, sinnenhungrig dem Genuss des Lebens, welchen Lebens, verschreiben. Ich meine das nicht so. Leben auf Privatleben zu beschneiden und Intensität auf Liebesbeziehungen, meist verstanden als sexuelle Beziehungen, zu reduzieren, halte ich für eine allzu weibliche Lokalisierung von emotionalen und intellektuellen Möglichkeiten auf einen Lebensbereich, in dem Frauen traditionell ihre Wünsche ans Leben auszubreiten suchten und, wurden sie nicht erfüllt, weiter nur mit anderen Personen ausbreiten. Das ist nicht einzusehen.
Im letzten Zitat geht es um den möglichen Widerstand. Ein Begriff, den wir neu überdenken müssen.
Vermutlich vermissen viele das scheinbar klare Wort Widerstand. Ich kann es nicht mehr unvoreingenommen verwenden. Es ist statisch und reaktiv. Jedenfalls müssten wir einen neuen Begriff von dem finden, was wir Widerstand nannten. Widerstand kann nicht etwas sein, das in bestimmten organisierten Aktionen aufzählbar und ausweisbar ist. Denn es geht um eine zunehmende Gleichsetzung unserer gesamten Person und unserer gesamten Lebenszeit mit der Abweichung von den Normen, die diese Gesellschaft bestimmen. Damit ist es dann nicht mehr möglich, von Leben auf der einen Seite und Widerstand auf der anderen Seite zu reden. Leben und Widerstand zu trennen und zu addieren, zu spalten zwischen Leben und Leistung, Leistung und Entspannung, Denken und Reden. Leben ist Widerstand und Widerstand ist Leben. Alles andere ist Hochstapelei. In dieser Sichtweise, die einem zweckgerichteten, strategischen Denken nicht traut, ist nicht in erster Linie entscheidend, ob eine politische Aktion erfolgreich oder erfolgversprechend ist. Denn ob wir mit unserem Einsatz, mit unseren Aktionen und Ideen die weitere Aufrüstung, die Stationierung, den Krieg und die Beerdigung Europas oder der Erde verhüten können, halte ich zumindest für fraglich. Unter den geschaffenen Bedingungen kann das, was wir befürchten, eintreffen und vieles ist eingetroffen. Ob die einzelnen Menschen nun unmenschlich und leblos geblieben sind oder nicht. Eine Aktion ist dann richtig, wenn sie die moralischen, intellektuellen und emotionalen Kräfte, die von den gewaltsamen patriarchalen Strukturen abweichen, zum Ausdruck bringt, in die Welt setzt. Das ist das Entscheidende, ob damit diese Welt nochmal verändert werden kann oder nicht. Für die Frauenbewegung stellen sich nach der Lektüre von der Thürmer Rohr vor allem zwei Fragen. Ausgehend von dem, was eine konsequente Verweigerung von Mittäterschaft heissen kann. Eine ist die Frage der Widerstandsformen. Wo sind wir in unserem Widerstand irgendwelche Formen, wo Männer bestimmt sind, aufgesessen? Bei welchen politischen Aktivitäten bleiben wir Mittäterinnen und lassen uns vereinnahmen? Die zweite Frage dreht sich um die Einheit und die Gemeinsamkeit von uns Frauen. Es ist zwar klar, dass wir Frauen eine gemeinsame Geschichte von Unterdrückung haben. Wir sind Opfer von dieser Gesellschaft. Aber mit der Tatsache, dass wir nicht nur Opfer sind, sondern auch Mittäterinnen, müssen wir umgehen und unsere Konsequenzen ziehen. Es geht um Entscheidungen, Unterscheidungen und auch um Trennungen. Und dort sind wir nicht mehr gleich.
Frauen können die Entscheidung treffen, ob sie den Zuschreibungen entsprechen wollen, ob sie das ihnen als Objekt entgegengebrachte Interesse angenehm, aufwertend, lästig oder erniedrigend finden. In solchen unterschiedlichen Antworten auf die Besichtigungen und Ansprüche von Männern lässt sich bereits die konkrete Gemeinsamkeit von Frauen nicht mehr wiederfinden. Gemeinsam ist die Erfahrung, als weibliches, diskriminierbares Exemplar angesehen zu werden, nicht aber die Erfahrung, ein diskriminierbares Exemplar zu sein. Frauen werden in bestimmten Situationen gleich, nämlich nur als Frauen behandelt, aber sie sind zum Glück nicht gleich.
Es ist nicht mehr möglich, nur von der eigenen Betroffenheit von Unterdrücktsein auszugehen und aus deren heraus zu meinen, wir hätten alle den gleichen Weg und das Ziel sei die Frauenbefreiung irgendwann in ferner Zukunft. Jetzt müssen wir Entscheidungen treffen, müssen Auseinandersetzungen führen und Gegenpositionen einnehmen. Wir sind eben nicht gleich konsequent. Die gegenseitigen Abgrenzungen, die in letzter Zeit zwischen autonomen Frauen und Parlamentarierinnen gelaufen sind, sind auch in diesem Licht zu sehen. Wir müssen den Umgang damit finden, dass die Frauenbewegung nicht alle Frauen hinter sich wird können scharen. Please, please, please give me back my pleasure.
Ihr habt am Anfang von dieser Sendung eine Aufnahme von der Neumärz-Matinee vom 6. März gehört. Wir Opfer sind nicht untätig. Anschliessend haben wir versucht, den Begriff der Mittäterschaft und seine Konsequenzen für die Frauenbewegung zu beleuchten, anhand vom Buch von Christina Thürmer-Rohr, Vagabundinnen. Die Musik in dieser Sendung war aus der Platte Gold Diggers von Lindsay Cooper. Die Sendung gemacht haben Sabine und Don.